Audio Now.
Es ist völlig unabhängig, ob ein Kind zu früh geboren ist oder reif geboren ist. Es ist einfach eine schöne Möglichkeit, sich Zeit füreinander zu nehmen und durch die Berührung sich auch näher zu kommen.
Oh Mama.
Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg.
Mami, chill mal deine Base.
Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst 3 Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Janine Gräfin Praschmar. Sie ist Leiterin der Abteilung für Kinderphysiotherapie am Hamburger Wilhelmstift. Mit Janine werde ich heute über die Vorteile von Babymassage und Babyschwimmen sprechen. Natürlich werden wir auch genau erklären, wie beides funktioniert, worauf man achten muss, wann man damit starten kann und wann man es besser sein lässt. Janine hat nämlich jeden Tag mit winzig kleinen Huschis zu tun, denn auf ihrer Station liegen unter anderem viele Frühchen, die auch jeden Tag berührt werden wollen und berührt werden müssen, um sich gut zu entwickeln.
Dieser Podcast wird dir präsentiert von Balloon, der Meditations-App. Ich bin Boris Bornemann, Psychologe, Neurowissenschaftler sowie Stimme und Kopf hinter der Balloon-App. Mit Balloon kannst du in kurzen Übungen und längeren Audiokursen lernen zu meditieren. Das kann dir dabei helfen, gelassener zu leben, erholsamer zu schlafen und achtsamer zu kommunizieren. 15 Minuten am Tag und die Balloon-App genügen. Die App kannst du in den App-Stores und unter balloonapp.de herunterladen und beim Kauf mit dem Code PODCAST30 auch 30% auf den üblichen Abo-Preis sparen. Installier die App noch heute und lass Balloon dein Leben leichter machen.
Hallo Janine.
Hallo Julia.
Wir fangen mal mit Babymassage an, okay? Inwiefern kann man sagen, was an Berührung für Frühchen oder Kinder mit Wahrnehmungsauffälligkeiten gut ist, ist auch gut für andere Babys?
Berührung an sich ist sowieso total wichtig, weil es die Bindung zwischen Eltern und Kind stärkt, weil es die Durchblutung fördert, weil es einfach auch um die Synapsenverschaltung zu fördern,
im Gehirn
gut ist, genau, damit eben ein Input von außen eine Verschaltung innen bewirkt. Mhm. Und gerade im Falle der Babymassage ist es völlig unabhängig, ob ein Kind zu früh geboren ist oder reif geboren ist. Es ist einfach eine schöne Möglichkeit, sich Zeit füreinander zu nehmen und durch die Berührung sich auch näher zu kommen.
Mhm. Jetzt kann man sagen, gut, Berührung ist schön, warum nicht einfach streicheln? Warum ist es dann Massage? Was ist da der entscheidende Unterschied so aus deiner Sicht?
Also meine persönliche Meinung ist ohnehin, dass jede Form von Kurs nicht notwendig ist.
Oha! Hört erstmal zu, Leute, okay? Die weiß, wovon sie spricht.
Ich glaube tatsächlich, dass einfach Zeit miteinander verbringen, streicheln, im Arm halten, ein Liedchen singen, weil einem gerade danach ist, völlig ausreichend wäre. Ich glaube, der Vorteil dieser Kurse heutzutage ist, dass wir in so einer wahnsinnig schnelllebigen Zeit leben. Schnelllebig ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, sondern in so einer hektischen.
Mhm.
Und wir lassen uns ständig von irgendwas ablenken. Ich glaube, das ist lediglich der Vorteil an diesen Kursen, dass man bewusst sich für diese eine oder anderthalb Stunden Zeit füreinander nimmt. Man ist nicht abgelenkt von Handy, von Telefonaten, von Freundinnen, von was auch immer erledigt werden muss.
Ja, wobei, darf ich noch was sagen? Ja. Eine kleine Lanze brechen. Ich habe das auch nie gemacht, weil mich hat es total gestresst, mit Baby pünktlich irgendwo zu sein. Deswegen war für mich der Output dann immer gleich null. Aber ich habe so eine extreme Einsamkeit empfunden beim ersten Kind. Und ich finde, dafür ist das auch nicht zu verachten. Dieses Alleinsein mit diesen 1000 Fragen und so. Das würde ich schon mal als kleine Lanze brechen wollen, obwohl ich selber jetzt in dem Sinne so nicht genutzt habe. Aber ich habe das eben schon stark empfunden, dieses Isoliertsein zu Hause, gerade wenn man vorher berufstätig war.
Das absolut. Deswegen sage ich ja auch, also es ist nicht verkehrt, es zu machen. A, weil man eben eine Stunde oder anderthalb wirklich sich aufeinander konzentriert und Zeit miteinander hat. Und speziell in den meisten Babymassagekursen oder auch in diesen, nennen wir es jetzt mal übergreifend, so Krabbelgruppen, motorische Entwicklungsförderungsgruppen, ist ein ganz großer Anteil auch gedacht für den Austausch zwischen den Müttern und einer hoffentlich Fachkraft, die Tipps geben kann. Und das ist natürlich total toll. Das möchte ich gar nicht in Abrede stellen.
Aber jetzt lass uns dann doch nochmal sozusagen dann ganz sauber unterscheiden. Du sagst, Kurs muss nicht sein, aber du sagst schon, eine Babymassage ist eine total sinnvolle Sache. Wenn wir jetzt auf die Babymassage nochmal zurückkommen, was ist das genau? Wofür ist das gut und warum ist das ein Unterschied zu normal? Ich streichel dich ein bisschen. Erklär doch mal, warum hast du das gelernt? Du hast das ja richtig gelernt. Was hat für dich dafür gesprochen? Ja.
Also wenn du den Kurs nicht machst, wird dein Kind sich trotzdem gut entwickeln und wird auch laufen lernen. Mhm. So, das ist einfach nur das, was mir immer so wichtig ist, dazu zu sagen, es ist nicht notwendig, damit dein Kind gesund sich entwickelt. Mhm. Aber es ist eine schöne Sache und jetzt auf deine Frage. Speziell jetzt die Art der Babymassage, die ich gelernt habe von der Deutschen Gesellschaft für Babymassage.
Ist verlinkt in den Shownotes.
Geht es auch gar nicht darum, dass ich ein Kind massiere. Ich fasse gar kein Kind an.
Also du als Leiterin.
Ich als Kursanleiterin fasse die Kinder gar nicht an. Ich massiere an einer Puppe und die Eltern sollen diese Griffe an den Kindern anwenden. Mhm. Und die Idee ist nämlich, dass ich mich da gar nicht einmische. Es geht ganz viel um Bindung zwischen Eltern und Kindern. Mhm. Denn gerade auch in diesem speziellen Konzept der Babymassage geht es ganz viel darum, nicht zu massieren, wenn das Kind nicht bereit ist. Das heißt, es hat auch was damit zu tun, Signale der Kinder zu erkennen, darauf zu hören, wann ist mein Kind offen dafür, berührt zu werden, wann ist es ablehnend, wann möchte es gar nicht in Kontakt mit mir gehen. Oder also mit mir als Mutter, nicht als Anleiterin. Und das sind alles Punkte, die wichtig ist für die Bindung zwischen Eltern und Kindern. Mein Kind lesen zu können, mir Zeit zu nehmen für mein Kind. Die Massagegriffe, weil du auch sagtest, reicht es nicht zu streicheln, ist dann natürlich nochmal ein anderer Punkt. Ich kann auch mein Kind einfach streicheln und mir bewusst Zeit nehmen für mein Kind. Oder mein Kind beobachten und seine Signale zu lesen lernen. In dem Fall ist es nun mal so, dass die Dame, die das entwickelt hat, hat sich beschäftigt mit indischer Massage, mit schwedischer Massage, war selber Yoga-Lehrerin und hat die drei Komponenten zusammengefügt.
Weißt du was über den Unterschied zwischen, wo wir jetzt schon dabei sind, zwischen indischer und schwedischer? Schwedischer haben wir noch nie gehört.
Das eine ist mehr zum Körper hin, muss gerade passen, was welche ist. Mehr zum Körper hin, die Durchblutung in den Körper rein.
Zum führen, Körper heißt zum Körper hin?
Zur Körpermitte.
Mitte,
also von den Füßen zum Becken und die andere Massage löst eher nach außen Energien,
raus.
Verspannungen rauslösen, indem man von der Mitte nach außen streicht.
Okay, und das, was du jetzt lehrst, ist sozusagen welche Richtung?
Also wo? Beides, die Babymassage nach dem Konzept der Deutschen Gesellschaft für Babymassage, orientiert sich an dieser Dame, die das entwickelt hat, aus diesen drei Komponenten. Die hat also einen Mischmasch gemacht aus schwedischer, indischer Massage und Yoga-Anteilen. Und da, also genau wie du sagst, es geht einfach darum, sich zu berühren, dadurch die Durchblutung anzuregen. Es ist auch nachweislich, dass die Nahrungsaufnahme besser klappt, mit viel, wenn viel Berührung stattgefunden hat. Die meisten Babymassagekurse leiten auch an, wie man massiert, wenn die Kinder Bauchschmerzen haben, so bestimmte Kolikmassagen.
Ja, aber jetzt bist du mir zu schnell.
Ja.
Jetzt machen wir Stück für Stück.
Also. Und deswegen gibt es
gar nicht aufhalten, ne?
Unterschiedliche Konzepte, weißt du, ob du jetzt indisch oder schwedisch, es geht einfach um die Berührung.
Okay, aber wir bleiben bei dem Ding, was du lehrst. Erstmal vorab, es gibt ein Video dazu auf der Elternseite, die verlinken wir. Da kann man das auch einfach im Video sehen. Aber wenn wir jetzt sprechen, lass uns ruhig einmal sprechen. Wie beginnt man? Was ist wichtig, wenn ich Babymassage mache? Raum, Temperatur, Beginn.
Der Raum sollte warm sein. Gibt da jetzt keine genaue Temperaturangaben. Ich würde im Winter immer auch entweder die Heizung hochdrehen oder unter der Wärmelampe. Wir nehmen ein Öl dazu, was keine Mineralöle enthalten sollte.
Ja, bitte, klar, hoffentlich inzwischen.
Man sollte ein Pflanzenöl, möglichst auch ohne Duftstoffe. Ich finde es total super, einfach ein Olivenöl zum Beispiel tut es total aus dem Küchenschrank. Aber es gibt auch in der Apotheke ganz toll Mandelöle und solche Geschichten. Ich würde immer zusehen, dass es keine Zusatzstoffe hat.
Ja.
Vorher so ein bisschen in der Hand anwärmen, nicht im Kühlschrank lagern. Das wäre nicht so schön auf der Babyhaut. Die Kinder sind nackt, wenn man das zu Hause macht, was natürlich Sinn und Zweck der Geschichte ist. Wenn ich einmal in der Woche im Kurs bin, ist natürlich die Idee dahinter, dass die Mutter dann zu Hause das täglich durchführt. Und dann
wie beginnt dann die Massage?
Auf jeden Fall erstmal gucken, wie willig ist mein Kind, wie offen gerade für Berührung und Kontakt mit mir. Wenn das Kind sich abwendet, ist es vielleicht einfach gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Und in den Kursteilen werden immer unterschiedliche Körperabschnitte massiert. Mhm. In welcher Reihenfolge man die dann zu Hause massiert, ist eigentlich nicht so wichtig.
Mhm.
Man kann dann, wenn das Kind so toll ruhig und bereit ist, auch super alles einmal durchmassieren.
Mhm.
Von Beinen, Armen, Bauch, Brust, mhm. Gesicht, Rücken.
Mhm.
Oder man sucht sich was aus, wenn ich weiß, die Aufmerksamkeitsspanne meines Kindes ist nicht länger als XY. Mhm. Sag ich, heute mache ich meine Beine, morgen mache ich mal den Rücken.
Mhm. Ja, also ich finde es ganz interessant, weil gerade in diesen allerersten Wochen, was du sagtest, dass man da den Grundstein legt für so ein Verständnis, nicht, ich habe mir jetzt vorgenommen, wir machen jeden Morgen um 10 Uhr Babymassage, ne, weil in meinem Job war das auch so, dass wir feste Termine für Sachen hatten und deswegen wird das jetzt durchgezogen. Das ist, glaube ich, wirklich ein Lernen, den man vor allen Dingen in den allerersten Monaten wirklich verinnerlichen sollte, ne, dass man einfach von der Sekunde an, wo ein Baby da ist, irgendwie gucken muss, ist das überhaupt bereit für das, was ich gerade Gutes an ihm tun will? Weil gut gemeint ist noch lange nicht gut gemacht.
Das stimmt.
Ja.
Und dann hat man nämlich häufig auch den Effekt, dass man dann sehr schnell lernt, welche Zeit. Und dann kann man sehr wohl eine ritualisierte Zeit finden.
Mhm.
Aber weil man sich das eben angeguckt hat eine Weile und dann festgestellt hat, ah, immer am frühen Nachmittag nach dem Mittagsschlaf ist eine gute Zeit. Da sind wir beide entspannt und kriegen das gut hin und dann. Aber genau wie du sagst, vorher guckt man mal ein paar Tage, wo finden wir einen guten Zeitpunkt, wo wir beide Spaß daran haben und entspannt sind.
Jetzt gehen wir mal davon aus, das Baby hat Bauchweh. Ich glaube, das hat jedes Baby mal. Das ist jetzt wahrscheinlich das Praktischste. Was muss ich machen? Wie kann ich den Bauch sanft massieren, damit das vielleicht besser wird? Worauf muss ich da achten?
Das ist tatsächlich der einzige Bereich, der massiert werden darf, auch wenn das Baby schreit und sich eher abwehrend zeigt. Denn ich will ja genau das verbessern durch die Babymassage auf dem Bauch. Bei allen gibt es da unterschiedliche Griffe. Das A und O ist tatsächlich mit dem Blick auf den Bauch im Uhrzeigersinn zu massieren. Denn so verläuft der Dickdarm. Und so kann man dann eben auch
die Luft rausmassieren,
sowohl Stuhl als auch Luft in Bewegung setzen und in die richtige Richtung in Bewegung setzen.
Okay, gut, jetzt haben wir sozusagen gesagt, Reihenfolge ist so ein bisschen egal, wie es genau funktioniert. Wie gesagt, kann man auf dem Video auch sehen, verlinken wir auch. Wenn wir das Baby jetzt drehen, dein Lieblingsgebiet, Janine, ich weiß das.
Das
wo fassen wir das Baby an und wo nicht?
Das Säuglingshandling.
Ja.
Also es ist ganz schön, wenn man die Kinder nicht extra abhebt von der Unterlage dafür, sondern sie auf der Unterlage rollt, möglichst rumpfnah greift und nicht am Fuß oder an der Hand zieht, sondern am Hüft- oder Schultergelenk oder auch gerne am Rumpf greift und die Kinder umdreht direkt auf der Unterlage und ohne sie abzuheben. Schön flächig greift, denn womit Kinder gar nicht so gut zurechtkommen, sind so tüdelige,
unentschlossene,
ja, und so feine, so kitzelige Griffe, weil man sich überlegt, dass die im Mutterleib eine große Fläche um sich herum haben, nämlich die Gebärmutterwand, dann sind so kleine kitzelige Berührungen nicht unbedingt das, was die gut einsortieren können, sondern eher großflächige,
klare Begrenzung.
Griffige, klare, kräftige Berührungen.
Jetzt muss ich noch mal einen Schritt zurückgehen, weil ich es vorhin vergessen habe. Ihr berührt ja auch Frühchen bewusst und andere Kinder, die bei euch liegen, die auffällig sind. Das hat dann auch damit zu tun, dass die Kinder eben diese Berührung noch brauchen, diesen Druck noch brauchen, weil sie zum Beispiel zu früh gekommen sind?
Also bei den Frühchen ist das ein ganz spezielles Thema, weil denen ganz viel im wahrsten Sinne des Wortes Eindrücke fehlen, die sie im Mutterleib noch bekommen hätten, was Enge, Schwerelosigkeit und auch Enge, die dazu führt, dass plötzlich die Hände den Mund berühren können, weil ich begrenzt werde durch die Gebärmutterwand. Und nun liege ich aber frei in einem Bettchen und meine Hände kommen nicht aus eigener Kraft zum Mund. Und das sind aber im wahrsten Sinne des Wortes Eindrücke, die für die Gehirnentwicklung massiv wichtig sind. Und deswegen sind spezielle Berührungen und Enge schaffen für Frühchen besonders wichtig.
Ja, aber kann ich bei denen auch Babymassage machen? Übrigens ist die wahrscheinlich von selbst doofe Frage, wenn die winzig klein sind und im Brutkasten liegen, wie, oder?
Also ich würde jetzt bei einem Frühchen, was seinen Geburtstermin noch nicht erreicht hat, nicht speziell diese Griffe anwenden, sondern sie etwas abwandeln. Aber klar kann man.
Ach so, War doch gar nicht so doof, die Frage.
Klar kann man da auch abgewandelte Massagegriffe anwenden, einfach um Berührung. Also das empfehlen wir den Müttern auch. Mhm. Also auch der Kurs bei uns im Kinderkrankenhaus Wilhelmstift sagt, man soll etwa mit 4 Wochen mit den Kindern die Kurse für Babymassage beginnen. Aber natürlich macht man instinktiv ja schon streichelnde und massierende Griffe an seinem eigenen Kind.
Ja, insofern, ich weiß nicht. Also ich erinnere mich an so eine Scheu. Ich habe neulich, als meine Schwester ihr Kind kriegte, irgendwie dachte ich auch wieder so, Gott, bist du klein, wie kann ich jetzt kann ich gar nicht anfassen. So. Also es ist dann schon, man hat so eine Scheu. Ne, was du sagst, finde ich total tröstlich und gut. Doch, richtig anpacken. Also natürlich jetzt nicht grob, aber richtig anfassen. Ne? Weil man hat so das, oh Gott, du bist so ein Spattel und wie drehe ich dich jetzt und so. Das finde ich irgendwie ganz gut zu wissen, dass das andersrum richtig ist.
Ja, ne? Absolut.
Du hast schon gesagt, dass es sozusagen Bauchweh ist eines der wenigen Dinge, wo man massieren darf, auch wenn das Baby weint. Was gibt es noch für Kontraindikationen, sagt man dazu, ne, als Profi? Ja, ja. Wann darf man nicht massieren?
Wenn das Kind krank ist, sei es Fieber, sei es, manchmal hat man ja schon als Mutter so ein Gefühl, dass das Kind irgendwie einfach malade ist, so schlapp und
matschig.
Dann sind wir wieder bei dem Punkt, die Signale des Kindes lesen, wenn das Kind abwehrend wirkt, matschig, nicht zugewandt, dann sollte man auch nicht massieren. Und bei Fieber sowieso auf gar keinen Fall.
Warum?
Weil ich damit nur noch mehr das System ankurble, statt dem Körper Ruhe zu gönnen.
Sie auch
wenn
häufig
wir krank sind, brauchen wir Ruhe.
Ja, also auch manchmal so, finde ich. Denke ich gerade so. Gut, kreisförmig haben wir schon gesprochen. Ja, was ich mich jetzt frage, ist, so kleine Wesen, kann man es auch übertreiben?
Ja. Also meines Erachtens ja. Mhm. Das sage ich sowohl als Mutter, aber auch als Kinderphysiotherapeutin, die sich beschäftigt mit Überreizungen, Wahrnehmungsstörungen, die wir sehr oft bei Kindern beobachten heutzutage. Ja, es ist auch wichtig, dass Kinder sich mal langweilen. Dass Kinder sich mal mit sich beschäftigen.
Auch Babys ohne Babymassage, ne?
Von klein auf. Und ich glaube, dass etliche Kurse die Woche, hier die Babymassage und da der Krabbelkurs und hier das Babyschwimmen, führen, glaube ich, eher zum Gegenteil. Ja. Nämlich zu einer Hektik und zu wenig Kuschelzeit zusammen.
Ja. Ich hatte so gesehen ein Glück, ich hatte ein Schreibaby, der hat sich vieles extrem schnell erledigt. Das machst du einfach nicht, weil es immer nur anstrengend ist. Jedenfalls beim ersten, genau. Jetzt hast du so häufig das angesprochen, jetzt finde ich, müssen wir es doch noch mal einmal thematisieren, nämlich Wahrnehmungsstörungen. Warum guckst du jetzt so ängstlich?
Ich wusste, was kommt und dachte, oh Gott, was habe ich denn so häufig angesprochen?
Nein, alles gut, das ist alles im Rahmen. Nee, was ich wissen wollte ist, du sagst, ihr habt schon Kinder, jetzt mal abgesehen von Kindern, die, oder vielleicht auch gar nicht abgesehen, die Frühchen sind, die wahrnehmungsauffällig sind. Wie ist man denn als Baby schon auffällig, was Wahrnehmung betrifft? Also wie erkennst du das zum Beispiel?
Wir nennen das Kinder, die sich schlecht regulieren können im Säuglingsalter. Das heißt, die sich, Schreibabys gehören auch dazu, die sich einfach schwer tun, sich selber zu beruhigen. Die ganz viel außen Hilfe brauchen, der Schnuller, das rumgetragen werden, viel Druck, viel Nähe, viel gehalten sein. Manchen Kindern hilft ja dann auch so eingewickelt, so gepuckt zu werden. Und dann merkt man eben schon, die kommen aus diesem Zirkel dann nicht raus, wenn die sich einmal so aufregen. Oder Kinder, die durch Geräusche oder plötzliche Bewegungen im Umfeld dann eher so ausfahren und sich auf der Unterlage so, wir nennen das verankern auf der Unterlage. Das heißt, die schmeißen so Arme und Beine auf die Unterlage, um sich zu fixieren, um sich
zu sichern.
Was in dem Moment ein Sichern tatsächlich ist, aber eigentlich ein Sichern, was ich gar nicht so gerne sehen möchte. Ich würde lieber sehen, dass das Kind entspannt mit einer Veränderung im Raum umgehen kann. Ein Geräusch, eine Körperbewegung des Gegenübers, dass es das regulieren kann, deswegen eben auch Regulationsstörung.
Ich finde das total wichtig. Ich meine, man kann jetzt auch einfach nur über Babymassage reden, aber ich finde es total wichtig, sich das einfach klar zu machen, so wie du das jetzt auch gerade so toll gemacht hast, dass die Kinder eben schon unterschiedlich kommen. Ja, also ein Kind, was das hat, was Schwierigkeiten hat, sich zu regulieren. Wir haben ja auch mal hier gefühlsstarke Kinder gehabt, eine Folge. von dem kann ich vieles nicht in Anführungsstrichen verlangen, was man so erwartet in vielen Büchern, dass es sich selbst beruhigt, dass es allein im Zimmer schläft, ne? Dieser ganze Scheiß. Das ist einfach zu viel verlangt und ich finde das so gut, wenn du sagst, das Wichtigste an der Babymassage ist hingucken, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, sich klar zu machen, sie kommen, wie sie sind. Und wenn sie Kinder sind, die sich schlecht regulieren können und die vielleicht, wie sich später herausstellt, Wahrnehmungsstörung, Teilleistungsstörung haben, wie soll man das wissen als Mutter? Im Zweifel kuscheln und festhalten. Ne, finde ich wirklich ganz, ganz wichtig, weil man da häufig schon so falsche Ansprüche an diese Kleinen stellt und denkt, die müssen das doch alles, steht doch im Buch. Muss doch alleine.
Total. Und also für diese Kinder kann Babymassage eine Überforderung sein, kann aber auch hilfreich sein. Also es ist was einfach Try and Error probieren. Für Kinder, die sich schlecht regulieren können, für Säuglinge, kann die Babymassage eine ganz, ganz tolle Körperwahrnehmungsförderung sein. Dass die sich plötzlich spüren, dass die viel Druck mit den Händen der Mütter bekommen. Also Druck, positiver Druck, Eindrücke, gute Eindrücke der Hände der Mütter auf ihrer Haut. Und das führt zu einer besseren Wahrnehmung.
Schaukeln übrigens auch, rumlaufen, getragen werden, ne?
Total.
Ja, wobei auch da gilt dann, Babymassage wahrscheinlich toll für ein überreiztes Kind, aber dann vielleicht nicht noch vorher mit der U-Bahn hinfahren und so weiter, weißt du? Das ist dann halt irgendwie genau das Ding, da wahrscheinlich zu viel, sondern vielleicht eher zu Hause. Lass uns jetzt aber trotzdem nochmal kommen, einfach für die Babys, denen es irgendwie gut geht, die keine Schreibabys sind, die einfach was erleben wollen. Gibt's ja auch die kleinen Hautraufe. Babyschwimmen. Also ich persönlich hasse Schwimmbäder, deswegen bin ich jetzt ein ganz schlechter Gesprächspartner. Das musste alles mein Mann machen, diese ganzen Kurse mit quasi nicht Seepferdchen und oh. Gut, insofern, das überträgt sich wahrscheinlich. Das wäre jetzt, kann man sagen, wenn man selber nicht mag, einfach nicht machen?
Also ich kann da jetzt nicht als Babyschwimmen-Kursanleiterin sprechen. Mhm. Das mache ich nicht, das bin ich nicht. Aber genauso wie bei der Babymassage auch, was wir gerade jetzt noch nicht hatten, was ich noch erwähnen möchte. Wenn du dich als Mutter nicht gut fühlst, dann lass die Babymassage. Du solltest auch selber entspannt sein. Mhm. Und das, glaube ich, trifft schon auf alles zu. Also wenn ich ein Schwimmbad blöd finde, dann glaube ich nicht, dass man eine entspannte, schöne Zeit mit seinem Kind im Schwimmbad hat.
Ja, nee, es ist für mich total rätselhaft, wie diese kleinen Babys da, das alles ist nass und gefühlt kalt. Also wenn ich die immer sehe, diese Mütter, denke ich immer so, oh, aber manche finden es super. Ich habe von ganz vielen gehört, die lieben das und freuen sich die ganze Woche drauf.
Also es sollte ja tunlichst in einem warmen Bad sein.
Ja, das ja Thema ist, aber ich friere auch so leicht. Ich bin, wie gesagt, hier falsch ansprechbar.
Nass schwimmt, bringt das Schwimmbad mit sich, da hast du recht. Kalt sollte es nicht sein. Also es wäre schön, wenn es irgendwie eine Therme oder so ein Bewegungsbad ist, so ein medizinisches, die per se eine höhere Raum- und Wassertemperatur haben. Das ist, wie die meisten Kurse, kein Muss. Wenn man Spaß daran hat, ist es eine schöne Sache, weil die Kinder so im Schwerelosen, im Wasser treiben, ohne dass die Schwerkraft ihnen Bewegungen erschwert. Dafür kann es aber, wenn die älter werden, auch eine gute Übung sein, weil du dich bewegst gegen den Wasserwiderstand. Mhm. Das übt auch wieder so ein bisschen. Dann ist es für viele Kinder auch angenehm, weil es so die Rückschau in die Gebärmutter ist, wo man auch im Wasser schwommte.
Ich denke,
es ist schwommte. und also das kenne ich so, dass die in der Regel eingeteilt sind in Kurse von so 3 bis 7 Monate und dann so bis zum Laufalter ab 7 Monate. Und die sind dann schon auch so ein bisschen anders gestaltet. Die erste Gruppe sollte schon mehr eben treiben im Wasser, einfach diese Schwerelosigkeit wahrnehmen. Und auch da geht's ganz viel um sich Zeit füreinander nehmen, Bindung. Dann hat man ja als Mutter das Kind auch ganz nah am nackten, also bikini-bekleideten, halbnackten Körper. Das heißt, es geht auch um Körperkontakt, um Hautkontakt. Und bei den älteren Kursen geht es meistens dann schon sogar auch ein bisschen um Wassergewöhnung, Planschen im Wasser, Spaß haben im Wasser.
Gleichgewicht.
Ist natürlich, wie bei allem, was mit Bewegung zu tun hat, etwas, was da gefördert wird. Aber ich würde jetzt nicht glauben, dass das im Speziellen beim Babyschwimmen mehr gefördert wird als bei anderen Bewegungsarten.
Hast du es gemacht, Janine?
Babyschwimmen?
Ja.
Ja. Ich mag aber Schwimmbäder.
Okay. Nathalie, meine Assistentin, hält auch gerade hier die Daumen hoch und sagt, sie hat es auch gemacht.
Also meine Erfahrung ist, weil du vorhin sagtest, dass ich wirklich interessant finde und auch einen guten Aspekt in diesen ganzen Kursen, ist dieses Miteinander mit den Müttern, sich austauschen. Nach meiner Erfahrung findet das bei diesen Babyschwimmkursen weniger statt. Da vielleicht kommt man in der Umkleide ins Gespräch, aber da kenne ich das jetzt nicht. Gibt's vielleicht auch, will ich nicht jetzt dogmatisch so darstellen. Ich habe es in den Kursen nicht erlebt, dass es dann von den Kursanleitern nochmal so einen Austausch angeregt wird. Das, glaube ich, sollte man wissen, wenn man eben auch um Kontakt zu suchen zu anderen Eltern, dass das da vielleicht weniger stattfindet als bei Babymassage und bei diesen Bewegungskursen, wo das ganz klarer Bestandteil ist, der Austausch.
Zum Beispiel so aus dem Peekab oder sowas?
Genau.
Ich habe noch eine Frage zu Keimen.
Ja.
Also irgendwie, also meine Kinder hatten gefühlt ständig Bronchitis. Ich hätte gar nicht gewusst, also wann ich da hingehe. Ist es nicht irgendwie ein Thema oder ist es eher gut, wenn die da sozusagen sich abhärten? Also ich meine jetzt nicht gerade in Zeiten von Corona, aber weißt du, was ich meine?
Ja.
Also das war immer, ich dachte immer, wieso geht man da hin? Die sind doch eh dauernd krank. Aber oder gibt es da denn Erfahrung, dass die dann eher...
Also es gibt tatsächlich, habe ich mal gelesen, das ist jetzt nicht mein Fachgebiet, aber dass die Kinder eher mehr zu Magen-Darm-Viren neigen, wenn die zum Babyschwimmen gehen. Und weil sie vielleicht Keime im Wasser schlucken. Ich glaube, dass wir in Deutschland das alles so reinlich und desinfiziert und mit Chlor getränkt ist, dass das jetzt nicht was ist, was wo wir uns in Gefahr bringen. Aber auch in dem Zusammenhang habe ich gelesen, also ich weiß aus Physiotherapie-Sicht, dass häufig ein Kind, was viel hustet, während dieses Aufenthalts in einem Schwimmbad aufgrund der feuchten, warmen Luft, das gerne so wirkt, dass der Husten sich besser löst. Weil es ist ja wie eine Inhalation, so im weitesten Sinne. Ich würde trotzdem immer davon abraten, mit einem kränklichen Kind, also ich würde ja auch nicht mit einer Erkältung ins Schwimmbad gehen, weil ich glaube, die Gefahr ist weniger das Babyschwimmen selber, als
eben.
Du musst ja dann in die Umkleide gehen.
Sag ich doch, die kalte Umkleide, habe ich doch gesagt.
Kühlst dann aus, gehst vielleicht noch so halb erhitzt und ein bisschen feuchte Haare raus, dann wieder ins Kalte. Ist mit Sicherheit nicht förderlich für eine Erkältung. Also ich würde jetzt nicht mit einer Erkältung oder einem erkälteten Kind zum Babyschwimmen gehen, auch wenn es sich in dem Moment vielleicht, wenn es so anmutet, als würde der Husten sich besser lösen. Aber danach ist es mit Sicherheit mit dem ganzen Abtrocknen und wieder raus in die Kälte nicht förderlich.
Ja.
Ich habe in dem Zusammenhang auch gelesen, dass es wohl Studien gibt, dass eine Asthma-Anfälligkeit, also eine Neigung zum Asthma, durch Babyschwimmen gefördert werden kann, aufgrund dieser Dämpfe in diesem Chlorkreis.
Aber das ist eher das Chlor sozusagen.
Genau, das ist dann das Chlor und die Dämpfe da im Schwimmbad.
Gut, aber ich meine, wer weiß das schon vorher, ne? Aber dann
Also wie gesagt, da bin ich auch kein Fachmann. Ich bin zuständig für Körperwahrnehmung und motorische Entwicklung als Physiotherapeutin für Kinder. Und da würde ich sagen, klar gibt es schöne Aspekte vom Babyschwimmen.
Also du sagst ja, klar, die werden auch so groß. Ich meine, die ganze Welt ist voll davon, dass Kinder groß werden ohne diesen ganzen, ich sag mal, Killifitti.
Ja.
Ist es natürlich nicht, weil es ist schön. Aber ich frage mich jetzt schon, wenn ich die Chance habe und wenn es die Möglichkeit gibt, würdest du nicht schon raten, mach das ruhig, Leute? Weil es ist ja schon gut für die Wahrnehmung, oder nicht? Also weißt du, was ich meine? Jetzt nicht nur schwimmen, sondern eben auch bewusst Babymassage, wenn es einem liegt, haben wir ja schon zur Genüge gesagt.
Finde ich jetzt tatsächlich schwer zu beantworten, weil ich mir wünschte, wir hätten alle genug Instinkt, um unsere Kinder zu berühren und Lieder zu singen und uns mit ihnen zu beschäftigen und Freundinnen zu suchen, mit denen man sich zu quasi selbstgebauten Krabbeltreffen treffen kann. Und dann würde ich tatsächlich sagen, nee, das ist tatsächlich, da gibt es meines Erachtens tatsächlich keine Notwendigkeit. Ich glaube, in einer Gesellschaft, wo wir unsere Instinkte zunehmend verlieren und uns zunehmend weniger Zeit für Ruhe und Miteinander nehmen, macht es dann vielleicht doch mehr Sinn, so einen Kurs zu besuchen.
Da einfach um sich selber zu ritualisieren. Ne?
Ja.
Du hast mir erzählt im Vorgespräch, du warst neulich auf einer Messe, einfach weil du dachtest, oh Gott, jetzt muss ich irgendwie zu Julia, jetzt muss ich mich auch ein bisschen schlau machen mit Kursen.
Nein.
Und warst da.
Ich stehe da jedes Jahr als Kinderphysiotherapeutin auf der Babywelt.
Ja.
Aber bin da sehr interessant ins Gespräch gekommen mit Kursanleiterin.
Erzähl mal.
Weil ich mich bisher gar nicht so wahnsinnig viel beschäftigt habe. Was ist denn eigentlich Delphi, PKIP, Fenkit oder so? Ich weiß die Namen gar nicht alle so genau. Und was sind denn die Voraussetzungen, um solche Kurse zu machen? Mhm. Und das ist, glaube ich, wie mit allen Kursen. Die Kinder werden auch ohne groß. Aber wenn man Kontakt sucht zu anderen Müttern und was wir ja gerade hatten, das Thema ritualisiert, was tun möchte, sind die auch nicht verkehrt. Mhm. Was mir bei allen Kursen, und da nehme ich auch meine Babymassage nicht aus, auffällt, ist, dass es sehr viele Kurse gibt, wo es keine berufliche Voraussetzung gibt. Das heißt, jeder kann diese Fortbildung machen und dann diese Kurse anbieten. Und das finde ich nicht schlimm, wenn es darum geht, Babymassage zu vermitteln. Das kann man lernen und dann kann man das entsprechend vermitteln. Ich finde das dann tatsächlich natürlich aus meiner Sicht als Fachfrau für Motorik und Bewegungsentwicklung schwierig, wenn danach der Austausch angeleitet wird von diesen Kursleiterinnen und dann darüber gesprochen wird, welche Spielsachen oder motorisch vermeintlichen Hilfsmittel gut sind oder wie sich ein Kind im ersten Lebensjahr motorisch entwickelt. Und ich dann schon auch erlebe, dass Mütter mir erzählen, dass in einem Kurs XY ihnen gesagt wurde, dass doch ihr Kind mit 6 Monaten sitzen sollte. Was wir Physiotherapeuten für Kinder ganz, ganz fürchterlich finden. Die sitzen viel später. Und dann habe ich doch eher den Wunsch, dass das Menschen vermitteln sollten, die das wirklich von der Pike auf gelernt haben.
Ja.
Und deswegen würde ich immer den Tipp geben, also als ich mich jetzt mit der Dame da unterhalten habe, was sehr aufschlussreich war, es gibt sehr wohl Kurse, die sehr, sehr lange Ausbildung anbieten. Mhm. Also ich weiß es jetzt, ich möchte da gar keinen Kurs schlecht reden. Ich weiß es jetzt nur konkret von Delphi und PKIP, dass das über Monate Ausbildungen sind und auch die sehr teuer sind, was sicherlich schade ist für Menschen, die sich das dann vielleicht nicht leisten können, aber
da ist eine Hürde.
Ja, es ist eine Hürde, um das dann auch wirklich ernst zu nehmen. Dann gibt es unterschiedliche Kurse, wo die Anleiter auch sich nach Jahren nochmal fortbilden müssen, also sogenannte Refresher machen müssen. Mhm. Ich finde das total gut für die Qualitätssicherung. Mhm. Das kostet natürlich auch wieder Geld, ist wahnsinnig mühsam für die Anleiter, aber da steckt dann meines Erachtens schon auch eine Qualität dahinter.
Ja.
Und ich will da gar keinen Kurs schlecht reden. Dafür kenne ich mich auch zu wenig mit denen aus, aber ich glaube, jede Mutter, die sich für so einen Kurs interessiert, sollte vielleicht mal nachhaken, was hat derjenige an Grundausbildung. Also es gibt auch. Es ist nicht so, dass alle Kurse ohne Vorausbildung. Ich glaube, ich meine zum Beispiel bei PKIP und Delphi ist es auch so, dass man eine pädagogische, ich glaube, psychologische oder pflegerische Vorausbildung haben muss. Mhm. Und das halte ich persönlich für sinnvoll, wenn es darum geht, motorische Entwicklung zu beurteilen.
Jetzt darf ich gleich mal so ein bisschen Foreshadowing machen, denn wir werden eine Folge dazu machen. Ja, Babys Entwicklung im ersten Jahr. Janine wird wiederkommen. Ja. Es ist nur noch ein paar Wochen hin.
Sehr gerne.
Und dann werden wir das genau sagen. Wann muss mein Baby sitzen? Muss es überhaupt zu einem bestimmten Datum sitzen? Wann muss ich mir Gedanken machen? Welche Hilfsmittel brauche ich? Klammer auf, nicht Klammer zu. Vor allen Dingen die Sachen werden wir sehr lange besprechen, die man definitiv nicht braucht. Lauflernwagen gehört dazu, diese Dinge, wo man die Kinder reinstellt. Das kann ich schon mal jetzt sagen.
Ja, sehr gefährlich.
Sehr gefährlich. Und genauer machen wir es dann.
Ja.
Ja. Ich danke dir sehr, Janine, dass du hier warst und so ein bisschen uns hast teilhaben lassen an deinem Wissen und das so einsortiert hast. Kurse und was daran sinnvoll ist, Sinn und Unsinn von Kursen. Ich danke euch fürs Zuhören. Schreibt mir gern mit Fragen an podcast@eltern.de. Vielleicht kann ich die dann auch gleich mitnehmen zu Janine, sozusagen in die nächste Folge. Und ich freue mich immer über Sternchen bei iTunes. Auch die Großen wollen mal Lob und so, ne? Fleißbienchen und sowas. Kommentieren könnt ihr diese Folge auch sehr gern auf unserem Instagram-Account. Und wenn ihr euch mit anderen Eltern austauschen wollt, dann kommt gern in unsere privaten Facebook-Gruppen oder tauscht euch in unserem Obia-Forum aus. Die Links findet ihr auch in den Shownotes. Janine, komm gut heim.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Sehr, sehr gerne. Und euch da draußen haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg.
Audio Now.